Wir beschäftigen uns in diesem Jahr mit Praktiken, die wir als Kirche zusammen, aber auch als Nachfolger individuell wieder neu in den Fokus bringen wollen. Für manche von uns ist das ganz neu, für andere von uns haben schon die ein oder andere Praktik umgesetzt, aber wahrscheinlich keiner von uns alle. Es geht um Praktiken, die uns helfen können, als Nachfolger von Jesus, mit Jesus im 21. Jahrhundert in Berlin zu sein. Mit ihm verbunden zu sein, seine Stimme zu hören und ihm nachzufolgen, mit ihm unterwegs zu sein und zu bleiben. Und daraus, und das glaube ich mit ganzem Herzen, daraus resultiert neue Freiheit und neuer Friede in uns drin, der dann auch um uns herum sichtbar wird. Und du bist eingeladen, mit uns zusammen diesem Jesus da, wo du gerade bist, ob noch ganz am Anfang oder vielleicht auch gar nicht oder mittendrin oder vielleicht denkst du, du hast es schon verstanden, ihm nachzufolgen, zu beginnen, loszulaufen, dieser Freiheit, diesem Frieden hinterherzujagen. Und vor 2 Wochen sind wir in die erste Praktik eingestiegen, die Jesus uns selbst vorgelebt hat, und zwar Stille und Einsamkeit. Jesus selbst ging immer wieder an einen Ort, den die Bibel Eremus nennt, in die Wüste, in die Wildnis, ein Ort, wo er nötige Stille finden konnte, um mit dem Vater verbunden zu sein und ihn zu hören. Und die Wildnis, in die Jesus unter anderem auch vom Heiligen Geist geschickt wird, ist kein Ort der Schwachheit, sondern der Stärke. Dort wurde Jesus geistlich wach. Geistlich stark. Und diesen Ort der Stille und Einsamkeit suchte Jesus regelmäßig immer wieder und lud seine Jünger auch ein, dorthin zu gehen. Und ich habe dich, uns eingeladen, dass wir in unserem vollen Leben, in einer Welt voller Ablenkung, bewusst Zeiten uns suchen, wo wir in der Stille sind, allein. In welcher wir Gott reden lassen und wir selbst mal nicht sprechen. Die Arbeitszeit des Heiligen Geistes, so bezeichnet es Peter Hane. 5 Minuten hier, 10 Minuten da und vielleicht ein bisschen mehr. Wer hat das in den letzten 2 Wochen ausprobiert? Ganz zaghaft. Wie war das für dich? Wer will es noch ausprobieren? Meine letzten 2 Wochen waren wirklich anders als erwartet, aber irgendwie habe ich mich schon daran gewöhnt, weil es irgendwie immer anders ist als erwartet. Und ich musste um diese Orte, um diese Zeiten echt kämpfen. Und die Momente, wo ich dann als Einzige noch wach bin zu Hause, da musste ich aufpassen, dass ich mich nicht in diesen Momenten ablenke mit irgendwelchem Schwachsinn. Aber ich habe gelernt, gerade in den letzten 2 Jahren, dass ich diese Orte brauche. Der Stille und der Einsamkeit. 5 Minuten hier, 10 Minuten dort und manchmal ein bisschen mehr. Und heute wollen wir einen Schritt weitergehen und darüber sprechen, was in Eremus an diesem Ort passieren kann und vermutlich auch vielleicht schon bei dir passiert ist. Und ich möchte zu Beginn auch mit uns beten. Heiliger Geist, du bist eingeladen, komm und sprich. Offenbare, was in uns ist. Offenbare, was an Gedanken und Gefühlen in uns sind, die wir an dich übergeben dürfen, die du verändern darfst, wo du Dinge erneuern darfst und das in mehr Freiheit und zu mehr Frieden führt. Und ich bete, dass du heute sprichst zu mir und zu jedem Einzelnen von uns, dass du mich da verstummen lässt, wo ich das nicht sagen soll und da sprichst durch mich, was dran ist. Lass uns das hören. Lass uns erkennen, was für uns dran ist und das dann auch umsetzen in deinem Namen, Jesus. Amen. Was machen wir normalerweise, wenn wir wütend, traurig, verwirrt, einsam sind? Was ist dann unsere erste Reaktion? Was tun wir? Wir haben das letzte Mal schon darüber gesprochen, dass wir in einer Welt leben, die andauernd abgelenkt ist, spätestens seit dem Launch vom Smartphone in 2007, aber dann auch mit den sozialen Medien, die da nachkamen, oder seit den letzten 10 Jahren haben wir auch noch die Streaming-Plattform in Europa. Wir alle kennen sie. Wir alle leben damit und die meisten von uns sind davon abhängig, mehr oder weniger. Und ich möchte euch ermutigen, wer Simon Sinek noch nicht kennt, ihn mal zu googeln und euch auf YouTube ein Gespräch anzuschauen, wo er darüber spricht, was das alles mit Millennials macht und wie sich das in Mediensucht zeigt. Und ich zitiere einen Teil daraus mal für euch. Wir wissen alle, dass die Beschäftigung mit den sozialen Medien und unserem Smartphone einen chemischen Stoff freisetzt, den wir als Dopamin kennen. Deshalb fühlt es sich gut an, wenn wir eine Nachricht bekommen. Eine Studie von 2012 von Wissenschaftlern aus Harvard berichtet, dass wenn man über die sozialen Medien über sich selbst spricht, Selfie, dann aktiviert das ein Genussempfinden im Gehirn, welches sonst durch Essen, Geld oder Sex erreicht wird. Deswegen zählen wir Likes, deswegen schauen wir immer wieder, ob die Interaktionen auf unserem Feed wachsen. Und wenn diese bei Instagram abnehmen, fragen wir uns, ob wir etwas falsch gemacht haben oder uns Menschen, Followers, nicht mehr mögen. Dopamin ist der gleiche chemische Stoff, der uns ein gutes Gefühl gibt, wenn wir rauchen, wenn wir Alkohol trinken oder wenn wir wetten. Anders gesagt, ist es höchst suchterzeugend. Wir haben Altersbeschränkungen beim Rauchen, beim Trinken, beim Wetten, aber es gibt keine Altersbeschränkungen für die sozialen Medien und Handys. Bislang nur Empfehlungen. Damit entspricht es dem Öffnen einer Alkoholvitrine und der Einladung zu unseren Teenagern, hey, nebenbei gesagt, wenn dich diese Erwachsenensache unterkriegt, hilf dir selbst. Diese gesamte Generation, und damit meint der Teenager, hat heute Zugriff auf den suchterzeugenden, betäubenden Stoff Dopamin durch Handys und die sozialen Medien, während sie gleichzeitig eine anstrengende und belastende Pubertät erlebt. Dopamin macht glücklich, aber eben nur ein wenig und nicht andauernd. Es erzeugt billige, unmittelbare Glücksmomente, aber sie sind nicht real, beziehungsweise sie halten nicht an, sie sind nicht nachhaltig. Und doch, wenn wir ehrlich zu uns selber sind, gehen wir dorthin in diese unwirkliche Fake-Welt, wenn wir uns von unseren echten, realen Emotionen in uns drin ablenken wollen. Wenn wir nicht mehr in der Lage sind zu erkennen, was wir wirklich fühlen oder es auch nicht wissen wollen, denn nicht jedes Gefühl ist angenehm, oder? Oder kannst du immer sofort sagen, wie du dich fühlst und warum? Ich habe das erst gestern Abend gemacht, als ich im Bett lag, habe ich mir die Frage gestellt, wie geht es mir gerade und warum? Und dann die Gefühle aufgelistet und versucht zu erklären. Und das Erste, was ich euch heute mitgeben möchte, ist, dass zum Menschheit, zum Menschsein Gefühle dazugehören. Das wissen wir alle und nicht alle Gefühle sind angenehm. Ich habe vor 1-2 Jahren ein Buch gekauft für meine Kids, das heißt das große Buch der Gefühle. Und wir lesen das immer wieder abends, nicht das komplette Buch, sondern immer mal ein Gefühl. Und da geht es um die Grundgefühle, die wir alle kennen, nämlich Ekel, Wut, Kummer, Freude und Angst. Das sind Gefühle, die wir mindestens alle schon irgendwann mal erlebt haben sollten. Außer wir sind psychopathisch veranlagt. Ein anderer Film, den ich mit meinen Kindern schon gesehen habe, von Pixel ist Alles steht Kopf. Wer kennt den? Super Film, wenn es um Gefühle geht, kann ich nur empfehlen. Aber diese Gefühle gehören zu unserem Leben dazu. Kummer und Freude gleichermaßen. Und auch wenn das Leben bei uns in dieser Welt, in Deutschland, in Berlin generell gut ist, wir haben so vieles, wofür wir dankbar sein können, haben wir Menschen scheinbar eine unterschwellige Leere in uns drin, die wir mit einer Sehnsucht nach mehr begründen können. Aber wenn wir diese Leere in uns nicht stillen können mit etwas, was über uns steht, dann suchen wir es woanders, dann füllen und wir stillen wir es mit anderen Süchten. Und der Autor der Chronik von Narnia, C.S. Lewis, schreibt in seinem apologetischen Buch Pardon, ich bin Christ, wenn wir in uns selbst ein Bedürfnis entdecken, das durch nichts in dieser Welt gestillt werden kann, dann können wir daraus schließen, dass wir für eine andere Welt erschaffen sind. Wir Menschen haben in uns eine Sehnsucht, zu erklären, warum wir existieren, was das Ganze hier soll, warum Gefühle in uns drin sind, die wir nicht möchten, die uns vielleicht stören, die schönen, die guten und die unangenehmen. Und wir wollen, ob nun Christ oder nicht, wir wollen den letzteren, den unangenehmen Gefühlen oft entfliehen. dem Schmerz, der Trauer, der Wut und der Angst. Aber in dieser Welt werden wir diese Gefühle nicht loswerden. Selbst dann nicht, wenn wir es mit allen Mitteln versuchen. Sie gehören zu uns, sie gehören in diese Welt. Und das Zweite ist, die menschliche Verfassung neigt dazu, alles zu tun, um emotionale Schmerzen zu verhindern. Wir mögen das nicht. Wer mag das schon? Emotionale Schmerzen. Und das ist auch ein Grund, warum wir Stille und Einsamkeit vermeiden. In der Kombi. Denn du kannst allein sein, aber es ist nicht still in dir drin. Du brauchst beides. Unser Leben ist für die meisten von uns voll. Und wenn wir dann an diesen Ort der Stille kommen, der Einsamkeit, uns die Zeit dafür nehmen, vielleicht poppen dann in uns Gefühle auf, die wir schon lange nicht mehr gespürt haben, die wir nicht so gerne mögen. Gefühle, die wir mit Ablenkung bisher überdeckt hatten, die wir zum Schweigen bringen wollten in uns. Und die kommen plötzlich an die Oberfläche. Vielleicht hast du das in den letzten 2 Wochen schon erlebt. Vielleicht ist es passiert, dass du in der Stille gesessen hast und plötzlich kam was hoch und dachte, oh, das ist in mir drin, das fühlt sich aber gar nicht gut an. Falsch vielleicht sogar. Und möglicherweise hast du sofort einen Weg gefunden, um das wieder zu verhindern, überdecken und dich abzulenken. Und vielleicht denkst du jetzt, oh, dann möchte ich gar nicht in die Stille und Einsamkeit gehen. Dann probiere es erst gar nicht aus, wenn solche Gefühle hochkommen. Und ich weiß, das ist ein sensibler Ort, an dem wir gemeinsam aber gehen wollen. Und vielleicht, und gleich schauen wir uns eine Geschichte aus der Bibel an, die ziemlich genau aufzeigt, was in Eremus, in dieser Wildnis, in der Wüste passieren kann oder wahrscheinlich auch wird. Aber vielleicht wollen wir Gott nah sein, wir wollen Gott erleben, wir wollen ihm begegnen, aber sind gleichzeitig nervös, seine Stimme zu hören. Vielleicht fürchten wir uns sogar davor, mit uns selbst und mit Gott allein zu sein, weil wir uns fürchten, dass wir dort unser echtes, reales Ich treffen. Vielleicht mögen wir es sogar, in Gemeinschaft vor Gott zu kommen und ihn zu hören, so wie hier gerade im Gottesdienst oder in der Kleingruppe oder beim Frühgebet. Da sind wir nicht allein, Gott sei Dank. Aber vielleicht machen wir das ganz konkret, weil wir das dann alleine nicht brauchen, denken, dass wir es nicht brauchen. Und ich weiß, das sind viele Vielleichts heute, aber vielleicht kennst du schon das eine oder andere. Also wie können wir uns durch all diese Emotionen, die in uns drin sind, durcharbeiten in Stille und Einsamkeit und hinterher an einen Ort der Freiheit kommen. Und dafür schauen wir uns eine Geschichte genauer an, die viele vielleicht von uns schon kennen, nämlich die von Elia, dem Propheten. Aber Kontext ist alles und möglicherweise gibt es welche, die die Geschichte noch nicht kennen, deswegen hier ein wenig Kontext dazu. Die Geschichte finden wir im Alten Testament, so vor Jesus. Das Volk Israel ist aus der Gefangenschaft aus Israel gekommen und ist jetzt im gelobten, im verheißenen Land angekommen, hat dort einige Kriege gegen die Leute, die dort noch waren, geführt, die jetzt verdrängt wurden. Und sie haben mittlerweile so eine Art Frieden gefunden. Einige Generationen sind bereits vergangen und sie sehen, dass die Völker um sie herum alle Könige haben. Und sie denken sich, oh, einen König wollen wir auch. Das brauchen wir noch. Gott reicht uns nicht als Herr allein, also ein König soll herkommen. Und so wird der erste König gesalbt, nämlich König Saul, dann kommt David, dann Salomo, alles Männer, die weit davon entfernt waren, perfekt zu sein, die einige Schuld auf sich geladen haben. Aber diese hatten noch die meiste Zeit ihrer Herrschaft eine tiefe Ehrfurcht gegenüber Gott. Und wenn Gott einen Propheten zu ihnen schickte, dann taten sie Buße und es ging weiter und Gott tat was Neues. Aber nach Salomo ging es immer mehr bergab. Und das Reich von den Israeliten spaltete sich in Nord und Süd. Also es gab jetzt nun 2 Könige. Und die folgenden Könige regierten überwiegend so, dass der Herr durch die Propheten sagte, es missfällt mir, was ihr tut. Sie leiten Israel wieder in den Götzendienst, also in den Dienst an anderen Göttern. Und in diesem Kontext finden wir Elia, einen Propheten, der die unangenehmen Nachrichten Gottes an die Könige seiner Zeit vermitteln muss. Propheten hatten mit Abstand den schlimmsten Job in der Bibel. Und ich weiß nicht, wir denken immer, yay, ich will ein Prophet sein, ich will von Gott hören, aber ist vielleicht nicht immer so angenehm, das dann auch zu übersetzen für andere. Und Ahab ist zu dem Zeitpunkt von Elia König. Und er tut, was Gott missfällt. Er hat eine Frau, die nennt sich Isebel. Und die hat andere Götter, nämlich Baal und Aschera und Propheten für diese Götter. Und zwar nicht nur wenige. Also wenn du irgendwann mal ein Kind haben möchtest und es wird ein Mädchen, Isebel ist bestimmt nicht der Name, den du dafür wählen solltest. Kannst du versuchen, würde ich nicht empfehlen. Aber Elia wird zu ihm geschickt, um ihm zu verkünden, dass die kommenden 3 Jahre Trockenheit kommen wird, Dürre, kein Regen, 3 Jahre, nichts davon. Und während dieser Zeit, und es passiert auch, während dieser 3 Jahre wird Elia selbst versorgt. Und zwar zum einen von Raben, interessante Geschichte, und dann auch von der Witwe mit ihrem Sohn, der zum Leben wieder, der wiederbelebt wird von Elia. Und schließlich am Ende dieser 3 Jahre Trockenheit ruft Elia das Volk Israel auf, zum Berg Karmel zu kommen. Und nicht nur sie, sondern auch die 850 Propheten von Baal und Aschera. Und hier auf dem Berg gibt es einen Battle. Das ist ein bisschen ungleichmäßig, also ein Prophet Elia gegen 850 Baal und Aschera Propheten, schon eine gute Anzahl. Und was tut Elia? Elia trägt diesen 850 Propheten auf, einen Altar zu bauen und auf diesen Altar 2 Stiere zu legen. Einen für Baal, einen für Aschera. Und dann sollen sie zu ihren Göttern beten, dass dieser oder diese Feuer vom Himmel schicken, damit alles verbrennt, dieses Opfer verbrennt. Und das tun sie auch. 850 Propheten gehen voll rein, knien sich voll rein, schneiden sich, gehen in Trance und nichts passiert. Einen halben Tag, nichts passiert. Und dann ist Elia dran. Auch er baut einen Altar mit 12 Steinen, einen für jeden Stamm und legt einen Stier drauf, für den einen wahren Gott. Gräbt einen Graben um den Altar und dann lässt er den Altar mit dem so wertvollen Grundrestwasser begießen, bis der Graben befüllt ist. Und er spricht zu Gott, seinem Herrn, bittet ihn, Feuer vom Himmel zu schicken. Und was passiert? Genau das tritt ein. Gott schickt Feuer vom Himmel und das komplette Opfer, der gesamte Altar wird in Brand gesetzt. Und das Volk Israel erkennt wieder ihren Herrn und tut Buße. Aber dabei bleibt es nicht. Die falschen 850 Propheten werden an diesem Tag hingerichtet. Und zuletzt betet Elia noch für Regen. Und nach 3 Jahren Dürre und Trockenheit regnet es wieder. Was für ein Arbeitstag für Elia. Absolut erfolgreich, Höhepunkt seiner Karriere. Und dann geschieht das hier und ich lese aus 1. Könige 19 ab Vers 1. Ahab erzählte Isebel alles, was Elia getan hatte und wie er alle Baals Propheten mit dem Schwert getötet hatte. Daraufhin schickte Isebel einen Boten zu Elia und ließ ihm ausrichten: Die Götter sollen auch mich töten, wenn ich nicht morgen um diese Zeit das Gleiche mit dir tue, wie du es mit ihnen gemacht hast. Da bekam Elia Angst und floh um sein Leben. Er ging nach Beersheba in Juda, dort ließ er seinen Diener zurück. Er aber ging allein eine Tagesstrecke weit in die Wüste. Schließlich sank er unter einem Ginsterstrauß nieder, der dort stand und wollte nur noch sterben. Ich habe genug, Herr, sagte er, nimm mein Leben, denn ich bin nicht besser als meine Vorfahren. Dann legte er sich hin und schlief unter dem Strauch ein. Doch plötzlich berührte ein Engel ihn und sagte zu ihm, steh auf und iss. Er blickte sich um und sah ein Stück auf heißen Stein gebackenes Brot und einen Krug Wasser bei seinem Kopf stehen. Also aß und trank er und legte sich wieder hin. Da kam der Engel des Herrn ein zweites Mal, berührte ihn und sagte, steh auf und iss, denn vor dir liegt eine lange Reise. Er hob sich, aß und trank und das Essen gab ihm genug Kraft, um 40 Tage und Nächte bis zum Berg Gottes, dem Horeb, zu wandern. Dort fand er eine Höhle, in der er die Nacht verbrachte, doch der Herr sprach zu ihm, was tust du hier, Elia? Elia geht vom Höhepunkt seiner Prophetenkarriere zum tiefsten, emotionalsten Punkt in kürzester Zeit. Gerade war Feuer vom Himmel gefallen, nachdem er gebetet hatte und hat 850 falsche Propheten getötet. Regen ist wieder eingesetzt nach 3 Jahren Dürre. Und dann sagte er, ich habe genug, Herr. Nimm mein Leben, ich will sterben. Kennst du das auch? Also jetzt nicht, dass ich will sterben, aber kennst du das, dass du eben noch richtig gut gelaunt warst und dann passiert ein Ding. Etwas triggert dich so sehr und du flippst förmlich auf oder du flippst aus, so wie Will Smith neulich bei der Oscarverleihung. Es gibt nicht ohne Grund die Redewendung von vom Himmel hochjauchzend zu Tode betrübt. Ein Trigger und wir haben einen emotionalen Kollaps. Eine E-Mail, ein Kommentar, ein Nein, irgendjemand. Und im besten Fall passiert dir das nicht im Öffentlichen, wo alle es mitbekommen, sondern im Privaten bei dir zu Hause, vielleicht vor deiner Familie. Elia hatte diesen Trigger auch, dank Isebel. Und er weiß, er muss in die Wüste, in die Stille, in die Einsamkeit, allein. Er lässt seinen Diener zurück und geht allein in die Wüste Eremus. Und sein erstes Gebet, was er hier spricht, ist, nimm mein Leben, ich will sterben. Und dann schläft er erstmal eine Runde. Also ich kann das ja nicht, wenn ich emotional aufgewühlt bin, ist das Letzte, woran ich denke, zu schlafen. Mein Mann ist da total anders, da kann alles um mich herum passieren und er schläft wie ein Baby und das regt mich dann noch mehr auf, weil dann muss ich mich um alles andere kümmern. Und Elia tut es auch, er legt sich hin und schläft. Und ein Engel des Herrn weckt ihn auf und versorgt ihn mit den Grundnahrungsmitteln, mit Wasser und Brot. Und nochmal legt Elia sich schlafen und wird erneut geweckt. Schlaf und essen, Schlaf und essen. Und dann läuft er 40 Tage und Nächte durch die Wüste von Beersheba zum Berg Horeb. Und dieser Berg hat noch einen anderen Namen, nämlich Berg Sinai. Vielleicht kennst du den Namen eher als Berg Horeb. Zu dem Berg, wo Gott Moses in dem brennenden Busch begegnet ist. Wo er sagt, ich bin, der ich bin. Dort, wo das Volk Israel die 10 Gebote erhielt, dort geht Elia hin zu einem Ort, wo er sich erhofft, dass sich Gott dort offenbaren wird. Und Elia braucht fast 6 Wochen, um dorthin zu kommen. Aber er geht nicht ohne Grund genau dorthin, sondern weil er davon ausgeht, dass Gott dort zu ihm sprechen wird. Und das Erste, was Gott zu ihm sagt, ist, Elia, was tust du hier? Was ist der Grund deiner Suche? Und Elia ist immer noch, obwohl er gerade geschlafen und gegessen hat und durch die Wüste gelaufen ist, für 40 Tage noch am tiefsten Punkt seines Lebens. Also antwortet er super ehrlich das hier. Ich habe dem Herrn, Gott dem Allmächtigen, von ganzem Herzen gedient. Denn die Israeliten haben ihren Bund mit dir gebrochen, deine Altäre niedergerissen und deine Propheten getötet. Ich allein bin übrig geblieben. Und jetzt wollen sie auch mich umbringen. Was aus seinem Herzen hier spricht, sind Zweifel, Wut, Enttäuschung. Ich bin allein übrig. Keiner steht mir bei, auch du nicht, Gott. Nicht wirklich so, wie ich es möchte. Und Jesus selbst sagt in Matthäus 12, wovon das Herz erfüllt ist, das spricht der Mund aus. Und genau das tut Elia hier. Und da sprach der Herr zu ihm, geh hinaus und stell dich auf den Berg vor den Herrn, denn der Herr wird vorübergehen. Zuerst kam ein heftiger Sturm, der die Berge teilte und die Felsen zerschlug vor dem Herrn her. Doch der Herr war nicht im Sturm. Nach dem Sturm bebte die Erde, doch der Herr war nicht im Erdbeben. Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer, doch der Herr war nicht im Feuer. Und nach dem Feuer ertönte ein leises Säuseln. Als Elia es hörte, zog er seinen Mantel vors Gesicht, ging nach draußen und stellte sich den Eingang der Höhle. Eine Stimme sprach erneut, was tust du hier, Elia? Interessant ist, dass Elia wusste, dass Gott in dem leisen Säuseln ist und sich in dem Moment hinstellt und vorbereitet auf die Begegnung mit seinem Herrn. Und nach dieser Frage, was tust du hier, Elia, zum zweiten Mal, antwortet Elia wieder mit den gleichen Worten, mit den Zweifeln, der Enttäuschung und seinem Frust. Und Gott hört sich das an. Er schaut in sein Herz. Er ist Ich Bin, der Ich Bin. Das war er damals bei Elia und das ist er heute auch noch. Ein Gott, der dich und mich sieht, El Roi. Das, was wir auch in unserem Lied Seinen Weg besingen. Gott ist ein Gott, der uns sieht. Uns wird hier nicht berichtet, was in Elia danach geschieht, aber es muss etwas passiert sein. Denn nach dieser Begegnung mit Gott schickt Gott Elia zurück, um zwei neue Könige zu salben und um einen Nachfolger zu finden. Und genau das tut er. Er salbt Hazael und Jehu zu den neuen Königen und wirft seinen Prophetenmantel einem jungen Mann namens Elisa um. Und in dieser Geschichte finden wir 7 Schritte, die Elisa geht. Und wir werden uns heute mit 4 davon befassen und im dritten Teil unserer Serie über Stille und Einsamkeit dann die letzten 3 uns angucken. Und du musst nicht gefühlt durch all diese Schritte durchgehen, aber das tut Elia. Und ich glaube, dass das auch durchaus unser Prozess ist, wenn wir in Stille und Einsamkeit sind. Und zwar Ruhe, warten, fühlen, benennen, das Benennen dessen, was du fühlst, hören, die Transformation und der Wiedereintritt. Und mit Ruhe beginnt es. Als ich 2020 nach 10 Wochen Lockdown mit Familie, allem war neu, Kids und Arbeit, ankam, hatte ich das Gefühl, ich bin absolut überfordert mit der Situation. Ich hatte versucht, alles aufrechtzuerhalten, alles so weiterzumachen wie bisher, auch wenn alle Umstände komplett anders waren als vorher. Und ich fand mich am Ende meiner Kräfte wieder. Und in dem Moment, so nach 10, 11 Wochen, ich weiß es nicht mehr genau, kam noch ein Teil meiner Familie zu Besuch. Ein Teil meiner Familie, der weder 2 kleine Kinder zu Hause hatte, noch in einer Stadtwohnung, und ich bin dankbar für den Balkon, den ich wohnte, noch 2 Jobs gleichzeitig. Und ich wusste, es ist eigentlich zu viel für mich, aber ich habe es trotzdem zugelassen. Und ein sensibler, ein unpassender Kommentar einer dieser Personen reichte aus und ich bin absolut ausgeflippt. Ich hatte einen richtigen Nervenzusammenbruch. Kein Burnout, aber ich war kurz davor. Und ich wusste, so kann ich nicht weitermachen. Das geht nicht. Also bin ich, weil es sich ergab, Gott sei Dank, 9 Tage aufs Land gefahren in Stille und Einsamkeit. Und auf dem Weg im Zug dahin, und damals konnte man noch Stoffmasken tragen, kamen mir die Tränen die ganze Zeit immer wieder, wenn ich daran denken musste, wie es mir gerade geht. Auch wenn ich noch nicht greifen konnte, was in mir abging, kamen mir immer und immer wieder die Tränen. Und die ersten 2, 3 Tage saß ich einfach im Wohnzimmer auf der Couch oder im Bett, habe geschlafen und mich dumpf und müde, emotional und körperlich alle gefühlt. Aber ich hatte Ruhe. Ruhe, um überhaupt verstehen zu können, was in mir ablief. Warum ich war, wo ich war. Ich hatte Ruhe, um zu erklären, was mein Frust ist. Um herauszufinden, was meine Emotionen sind. Und manchmal sind wir einfach zu müde und zu ausgebrannt, um hören zu können. Wenn wir zu müde sind, dann können wir nichts von Gott empfangen. Dann können wir nicht hören. Wir brauchen erst Ruhe. So war das auch für mich in 2020. Unsere Seele, unser Geist, unser Körper sind miteinander verbunden. Und wenn das eine wehtut, dann kann es durchaus sein, dass das nächste oder der nächste Bereich auch bald schmerzen wird. Wenn wir total fertig sind, dann ist es fast unmöglich, von Gott zu hören, eine frische Offenbarung zu bekommen. Und wisst ihr, was ich brauche? Ich bin Pastorin, das ist mein Job, von Gott zu hören. Aber ich konnte es in dem Moment nicht mehr. Aber wir alle brauchen Gottes Reden in unserem Leben. Und Peter Scacero hat gesagt, und ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt, aber er hat Bücher geschrieben, wie zum Beispiel Glaubensriesen und Seelenzwerge oder Emotional gesund leiten. Und dieses Jahr ist auf Deutsch Emotional gesund nachfolgen erschienen, passend zu unserem Jahresthema. Und der ist bekannt für diese Aussage, es ist unmöglich, eine geistliche Reife zu besitzen, wenn wir emotional unreif bleiben. Autsch. Emotionale und geistliche Unreife zeigt sich unter anderem darin, dass wir oft, wenn wir müde sind, keine oder kaum Energie haben, um das zu tun, was unsere Seele wirklich auffrischt. Wie geistliche Gemeinschaft, Gebet regelmäßig, in der Bibel zu lesen, Stille und Einsamkeit oder ein ehrliches Gespräch mit einem guten Freund. Und was wir dann tun, ist, wir begehen Wirklichkeitsflucht. Wir lassen uns ablenken von Serien, wir trinken Alkohol zu viel davon, wir shoppen massiv online, wir essen ungesund, schlafen zu wenig, bewegen uns kaum und du weißt ganz genau, was du tust, um dich abzulenken. Aber wisst ihr, die größte Gefahr für uns als Nachfolger von Jesus ist es, dass wir keine Zeit mehr haben, dass wir zu erschöpft sind, weil wir so voll sind. Aber das, was wir brauchen, ist Schlaf. Gesunden Schlaf, wir brauchen Sabbat. Und darüber werden wir als nächstes sprechen als Kirche, was überhaupt Sabbat ist und wie wir das tun können in dieser Gesellschaft. Und wir setzen das als Familie schon seit letztem Jahr um. Regelmäßige Ruhezeiten und damit ist kein Urlaub gemeint. Wie sieht das gerade bei dir aus? Wir brauchen Ruhe, um Gott begegnen zu können, um neue Offenbarungen zu erhalten. Und das Zweite, was wir dann tun dürfen, ist warten. Aber richtig zu warten. Warten bedeutet nicht, auf der Couch zu sitzen und nichts zu tun. Zumindest nicht hier bei Elia. Warten in Bewegung. Elia wartet auf Gott, während er sich auf dem Weg zum Berg Sinai macht. Und das kann bedeuten für dich, dass du dir mal wieder ein gutes geistliches Buch nimmst und das liest, um was zu verstehen über Gott. Und mal diese ganzen anderen Bücher, die du vielleicht gerne liest und die dich ablenken, zur Seite lässt. Oder es bedeutet, dass du die Bibel einfach mal neu für dich studierst. Und vielleicht bedeutet es auch, dass du dir einen Seelsorger oder eine therapeutische Hilfe suchst, die Stimmen, die in dir drin sind, die toxisch sind, aussortiert, damit du die richtigen Stimmen wieder hören kannst. Das ist nicht immer notwendig, aber manchmal schon. Und diese Phase, dieser Schritt dauert bei Elia 40 Tage lang. Und in diesen 40 Tagen, Selma und ich haben das letzte Woche ausgerechnet, läuft Elia 418 Kilometer in etwa, plus minus, von Beschera nach Mount Sinai. Das sind 87 Stunden Fußweg laut Google Maps bei normalem Tempo. Das wären 2,2 Stunden pro Tag. Oder 430 Meter pro Stunde. Das ist nicht viel, 430 Meter pro Stunde. Einmal um den Block. Ja, diese Runde, diese typische Runde hat 400 Meter und ein bisschen mehr. Das ist nicht viel in einer Stunde. Ich weiß nicht, ob du noch weißt, was deine Zeit war beim 400-Meter-Lauf. Aber es ist wirklich nicht viel. Elia ist erschöpft, er hat geruht und gegessen, geschlafen. Und jetzt macht er sich auf den Weg, um Gott zu hören. Er befindet sich in diesem Wartezimmer, in diesem Warteraum, macht sich auf den Weg und läuft ziemlich langsam. 40 Tage, an denen er nichts von Gott hört. Nada. Aber er läuft und er bewegt sich einem Ort entgegen, um Gott zu begegnen. Und in dieser Phase des Wartens brauchen viele von uns ganz schön viel Gnade. Warten mag, glaube ich, kaum einer von uns, oder? Aber es bedeutet, dort und damit zu beginnen, wo du gerade bist, Schritte auf Gott zuzugehen, auf seine Stimme zu warten. Und wenn du in den letzten 2 Wochen in deinen 10 Minuten Stille noch nichts von Gott gehört hast, dann vielleicht, weil du in der Ruhe oder der Wartephase bist, und dann möchte ich dich ermutigen, hör nicht auf, mach weiter. Und in dem Moment, wo Gott zum ersten Mal zu Elia spricht, sagt er, was machst du hier? Warum bist du an diesem Ort? Was hat dich hergetrieben? Hier beginnt das Fühlen, das Verstehen, was in ihm abläuft, wo Gott zu ihm sagt, was möchtest du wirklich? Willst du geheilt werden? Willst du Veränderung? Willst du Transformation? Elia ist immer noch ein emotionales Wrack, aber an einem Punkt, wo er bereit ist, ehrlich zu sein vor Gott. Und das tut er, er benennt es. Nach dem Fühlen kommt das Benennen. Er benennt den Schmerz, den Frust, als einziger für Gott zu kämpfen, die Todesangst, den Ärger über sein Volk. Er kann dem endlich einen Namen geben, dass er keine Lust hat, mehr weiterzumachen. Er aufhören möchte. Ich will kein Prophet mehr sein. Und wisst ihr, ich kann das verstehen, an dem Punkt war ich auch schon. Ich gesagt habe, ich habe keinen Bock mehr drauf. Warum? Es ist viel zu hart. So wenig Unterstützung, zu viel Konfrontation, zu wenig von dem einen, zu viel von dem anderen. Kein Bock, Gott, muss ich mir nicht, könnte ich auch anders haben. Es ist kein schöner Ort zum Verweilen. Das ist eher erschreckend, aufgeben zu wollen, auch wenn man weiß, dass es nicht dran ist. Und Henry Nouwen, ein verstorbener katholischer Priester und Psychologe, schreibt hier ziemlich ehrlich, was bei ihm abläuft an diesem Ort. Einsamkeit ist kein geheimer therapeutischer Ort, vielmehr ein Ort der Umformung, wo das alte Ich stirbt und das neue Ich geboren wird. In Einsamkeit werde ich mein Baugerüst los, ohne Gespräche mit Freunden, ohne Telefonanrufe, das hat er in den 80ern geschrieben, also da gab es noch keine Handys, ohne Treffen, ohne Entertainment, ohne Bücher, die mich ablenken, nur ich. Nackt, verletzlich, schwach, sündig, benachteiligt, zerbrochen. Nichts. Es ist diese Nichtigkeit, der ich begegnen muss in meiner Einsamkeit. Eine Nichtigkeit, die so furchtbar ist, dass ich am liebsten zu meinen Freunden, meiner Arbeit und zu meinen Ablenkungen rennen möchte, damit ich meine Nichtigkeit vergesse und ich wieder daran glaube, dass ich etwas wert bin. Aber das ist nicht alles. Wenn ich entschließe, in dieser Einsamkeit zu bleiben, kommen verwirrende Ideen, beunruhigende Bilder, wilde Fantasien und seltsame Assoziationen, die in meinen Gedanken wie Affen in einem Bananenbaum herumhüpfen. Wut und Gier zeigen ihr hässliches Gesicht. Ich gebe lange und ablehnende Reden zu meinen Feinden. Ich träume lüsterne Fantasien, in denen ich wohlhabend, einflussreich und sehr attraktiv bin oder arm, hässlich und sofortigen Trost benötige. Auf diese Weise versuche ich erneut, von dem dunklen Abgrund meiner Nichtigkeit davonzulaufen und ein falsches Ich wiederherzustellen, das sich selbst verherrlicht. Ziemlich ehrlich. Und ich möchte nicht, dass du jetzt Henry Nouwen hier falsch verstehst. Er meint nicht, dass du nicht wertvoll bist. Er sagt auch nicht, dass du nicht geliebt und gesehen wirst von Gott. Das meint er nicht. Aber unsere Identität und unser Wert ist zuallererst einmal in Gott zu finden. Uns dort in ihm zu verankern. Daraus resultiert dein und mein Wert. Nicht in dir selbst und dem, was du tust oder auch nicht tust, sondern in Christus allein. Und wisst ihr, Stille und Einsamkeit ist nicht Zen oder sich eins machen mit dem Universum oder irgendwann sich im Nichts auflösen. Stille und Einsamkeit ist ein Ort der Begegnung, ein Ort der Veränderung, ein Ort der Transformation und vielleicht auch der Ort, an dem wir aus diesem Grund nicht hingehen möchten. Aber die Realität ist, unsere Emotionen sind bereits hier, in jedem Einzelnen von uns drin. Sie werden dich nicht verlassen. Ja, du kannst sie ignorieren, du kannst sie abdenken, du kannst sie verstecken, aber sie bleiben bei dir. Und wenn du und ich nicht einen Weg, einen Ort finden, der sicher ist, wo wir uns damit gesund beschäftigen, dann wird das irgendwann aus uns rauslaufen, wie so ein Leck. Und dann wird es sichtbar. Auf ungesunde Art und Weise. Und wir kennen alle genügend Beispiele aus den Medien dafür. Und wisst ihr, das zerstört Freundschaften, deine Ehe, deine Arbeit. Es zeigt sich in Süchten oder auch in Sarkasmus oder in Isolation. Und du wirst noch mehr daran leiden als die Menschen um dich herum. Wir müssen uns mit unseren Emotionen beschäftigen. Die Frage ist nur, wann und wo? Im Privaten oder im Öffentlichen? Und der beste Ort dafür ist Stille und Einsamkeit mit Gott. Die Arbeitszeit des Heiligen Geistes. Ohne deine selbst erwählte Ablenkung. Wo du brutal ehrlich wirst mit ihm. Erst dann verändert sich was wirklich in dir. Und Elia geht genau dorthin. Er rennt nicht weg von Gott in diesem Moment, wo er getriggert wurde und explodiert, sondern zu ihm hin. Auch wenn es ein langsamer Weg ist, 430 Meter pro Stunde. Ruhe, warten, fühlen und das dann benennen. Und in 4 Wochen werden wir uns mit den letzten 3 Schritten beschäftigen, mit Hören, Transformation und Wiedereintritt. Dazwischen haben wir endlich unseren Gast bei uns. Also hast du 4 Wochen Zeit, dich mit Ruhe, Warten, Fühlen und Benennen zu beschäftigen. Vielleicht brauchst du länger, aber vielleicht reicht das aus und ich möchte dich ermutigen, das zu tun. Ich weiß, manchmal möchten wir gerne diese Schritte überspringen. Sofort von Gott hören, Veränderung erfahren und dann schnell wieder weitermachen wie bisher. Irgendjemand? So funktioniert das leider nicht. Es gibt keine Abkürzung. Wir müssen lernen zu ruhen, still zu werden vor Gott und wissen, dass er ist und warten, um dann zu wissen, was in uns drin steckt und es zu benennen. Und wenn das für dich komplett neu ist, dann ermutige ich dich anzufangen, es auszuprobieren, dich auf diesen Prozess einzulassen. Wisst ihr, ich hatte mindestens 4-mal so einen Prozess schon tiefgründiger, wo es nicht nur in ein paar Minuten, 5 Minuten, 10 Minuten passiert ist, sondern wo ich echt mit Gott und mit mir ringen musste. Und bei 2-mal davon hatte ich auch therapeutische und seelsorgerliche Begleitung, einmal im Ausland und einmal hier. Aber auf der anderen Seite von Stille und Einsamkeit ist mehr Freiheit und mehr Frieden. Für jeden von uns. Und ich wünsche mir das für uns als Kirche. Ich wünsche mir das für jeden Einzelnen, der bei Live ist oder der heute reingeschaut hat zum ersten Mal, dass wir an diesen Ort des Friedens kommen, der neuen Freiheit in uns. Und wenn das ein Prozess ist, der 40 Tage dauert oder noch länger, dann möchte ich dich einladen, diesen Weg zu gehen, weil es ist gut für dich, es ist besser für dich und es ist so gut für dein Umfeld, das zu erleben, weil erst dann kannst du andere Menschen in Freiheit führen. Ich möchte beten. Wir wollen gleich Abendmahl feiern, aber ich möchte erst nochmal beten für uns. Heiliger Geist, gib uns den Mut, diese Schritte zu gehen. Gib uns den Mut, in die Ruhe zu gehen. Momente in unseren Alltag einzubauen, wo wir zur Ruhe kommen, allein. Um auf dich zu warten und dich zu hören. Immer wieder so lange, bis du sprichst. Und offenbarst, was du uns sagen möchtest. Und wir bereit sind, unsere Emotionen zu erkennen und auszusprechen, wie es uns wirklich geht. Hilf uns die nächsten Wochen, dass wir da, wo es dran ist, das auch tun. Hilf uns dabei, wir brauchen das. Wir können das nicht allein. Damit dieser Prozess ein gesunder ist und nicht einer der, wo wir öffentlich an den Pranger gestellt werden. Danke für deine Gnade, dass du immer bereit bist, uns in diesem Prozess einzuladen und mit uns zu gehen. Danke dafür, Jesus. Amen.